Also die Verantwortung des Mannes als Christ beginnt in der Identifizierung mit der Gemeinde Jesu Christi. Ein Mann sollte ein Beispiel sein in der Gemeinschaft mit anderen Christen. Ferner, der Mann ist verantwortlich für das, was in der Gemeinde geschieht. Das heißt, einmal, wenn wir an die neutestamentlichen Briefe denken, wenn Paulus oder Petrus oder Johannes einen Brief schreibt an Christen, dann sind diese Briefe normalerweise an alle Christen gerichtet. Und jeder Christ ist jetzt aufgerufen, das einzuhalten, was geschrieben steht. Nicht nur die Hirten. Alles, was in diesen Briefen steht, dafür hat jeder Christ zu sorgen, dass das eingehalten wird. Das heißt also, dass jeder Mann, der Christ ist, dafür verantwortlich ist in der Gemeinde, dass alles, was hier in der Bibel steht, in der Gemeinde eingehalten wird. Jeder von uns ist hier aufgerufen, denn die Bibel ist an uns gerichtet, die Briefe sind an Christen gerichtet, an alle. Und der Mann hat hier eine Verantwortungsaufgabe. Er hat auch eine Verantwortung in der Aufsicht. In Hebräer Kapitel 12, Vers 15 steht einmal geschrieben, seht aufeinander. Und da steht im Grundtext, seid einander Aufseher. Das Wort Aufseher haben wir in unseren Bibeln oft als Bischof. Paulus gibt uns die Voraussetzungen für einen Bischof. Aber aus dem biblischen Bischof wurde ein einmaliger Bischof einer Region. Der heutige Bischof ist nicht der Bischof des Neuen Testamentes. Der heutige Bischof ist ein anderes Amt. Wenn Luther übersetzt Bischof in 1. Timotheus 3, dann ist das ein griechisches Wort ins Deutsche übertragen. Das griechische Wort heißt Episkopos. Skopos, also schauen oder Sicht, Epi, Aufsicht. Und ist besser übersetzt Aufseher. Der Aufseher oder, wenn wir wollen, Bischof, in der neutestamentlichen Gemeinde ist der Älteste. Paulus gebraucht die Begriffe Aufseher und Ältester und Hirt auswechselnd. Er kann das eine oder das andere Wort gebrauchen. Der Hirt in der Gemeinde, wer Ältester in der Gemeinde ist, der ist Aufseher. Aber jetzt im Hebräerbrief, Kapitel 12, Vers 15, gebraucht der Schreiber dieses selbe Wort als Tätigkeitswort und sagt, dass jeder Christ ein Aufseher sein soll. Seid einander Aufseher, das heißt, passt aufeinander auf. Helft einander, schaut nacheinander. Und wenn ein Christ ein Mann ist, dann soll dieser Mann als Christ diesem Wort Folge leisten. Und somit ist auch die Frage von Kain beantwortet. Was war die Frage Kains? Soll ich meines Bruders Hüter sein? Und die Antwort ist ja. Er sollte seines Bruders Hüter sein. Es war etwas spät zu fragen nach seinem Tode. Die Frage hätte er stellen sollen, bevor der Abel weg war. Die Frage ist zeitig zu stellen und die Antwort ist ja. Der Hebräerschreiber schreibt, ganz besonders ist das der Fall bei Christen, sie sollen füreinander Hirten und Hüter und Aufseher sein. Jeder ist verantwortlich für den Nächsten. Jeder soll nach dem anderen schauen. Jeder hat dann auch seine Begabung. Auch jeder Mann hat seine Begabung. Und er sollte seine Begabung ausfindig machen. Er sollte herausbekommen, was bin ich? Wo hat der Herr mir eine Gabe geschenkt? Lassen Sie sich vom Gemeindehirten eine Liste geben und hacken Sie die einmal ab und fragen Sie sich, ja, ist dies oder das andere bei mir zu finden? Oder könnte es eventuell bei mir entwickelt werden? Oder hätten Sie gern eine gewisse Gnadengabe? Dann können Sie dafür beten. Ja? Also, jeder hat seine Begabung und auch jeder Mann. Und es gilt, sich diese herauszubekommen. In Epheser 4 heißt es, Vers 7, Epheser 4, Vers 7, jeder Einzelne hat Gnade bekommen nach dem Maß der Gabe Jesu Christi. Jesus gibt die Gaben durch seinen Geist, er, das Haupt der Gemeinde, gibt einem jeden seiner Glieder eine Gabe. Und jede Gabe ist ein Maß, so wie auch im Irdischen eine Begabung ein Maß von Fähigkeit ist. Und in diesem Maß, mit dieser Fähigkeit, dient man dann. Beim einen ist das Vorstehen, beim anderen ist das Lehren, beim anderen ist es Helfen, beim anderen ist es das richtige Wort zur richtigen Zeit sagen und so weiter. Da gibt es sehr viele Begabungen, die Christen bekommen. Eine andere Seite finden wir in der Apostelgeschichte 15. Dort heißt es einmal, dass die Christen in Antiochia ein Problem hatten. Es handelte sich um Spannungen zwischen Juden und Heiden. Und sie wussten nicht, wie sie nun zu handeln hatten. Und dann sind Paulus und Barnabas mit diesem Problem nach Jerusalem gereist und haben mit den Aposteln gesprochen. Aber was sehr interessant ist, in Apostelgeschichte 15, wo die Apostel und führenden Leute, also die Lehrer aus den Gemeinden, wenn die zusammenkommen, über dieses theologische Problem zu sprechen, dann kommen auch andere rein. Ich weiß nicht, wo das Gespräch stattfand. Aber es heißt dann, dass nicht nur die Ältesten dabei waren, nicht nur die Apostel, sondern auch Brüder. Einfach, wer immer Bruder war in der Gemeinde. Damals hieß jeder Christ Bruder, nicht nur der Hirt, also Bruder sowieso, sondern jeder Christ war ein Bruder. Und das heißt also, wir lernen von Apostelgeschichte 15, dass jeder Christ, und hier denken wir an den Mann, ein Gesprächspartner ist von Gemeindeführung. Sie dürfen durchaus mit Herrn Moos hier, mit Herrn Engel, mit den anderen, die hier in Klagenfurt als Führende in der Gemeinde Jesu gelten, Sie dürfen durchaus mit ihnen zusammen sprechen über die schwierigsten theologischen Fragen. Es gibt schon Ämter in der Heiligen Schrift, aber die werden nicht so stark auseinandergehalten. Im Grunde ist jeder ein Bruder und das darf alles besprochen werden. Nach dem Beispiel des alten Judentums, da war das so. Wenn da die Rabbis zusammenkommen, da konnte jeder dabei sein. Und die durften zuhören, wie die da sich einander in die Haare kamen. Da konnten die eine ganze Menge lernen. Ja? Das war eine Schule für sich, einmal zu hören, wie Rabbis miteinander diskutierten. Jeder Mann kann also auf diese Weise nicht nur lernen, sondern auch mitsprechen. Sagen, dies ist meine Meinung. Ich erinnere an ein Beispiel aus Jerusalem. Dort hat es ja einen Nationalrat gehabt von 71 Männern, und zwar der Hohe Rat. Und jedes Mitglied in diesem Hohen Rat musste ein Lehrer sein können, ein Lehrer der Heiligen Schrift. Das waren Schriftgelehrte. Nikodemus gehörte wahrscheinlich auch zu denen, war ein Schriftgelehrter. Am Sabbat war es Gewohnheit, dass so einer von diesen vom Hohen Rat zum Tempel ging und dort an einem bestimmten Ort anfing zu lehren, die Leute, die dort gerade waren. Die Leute hörten zu und dann war es Sitte, während der Rabbi vorgetragen hat, durfte irgendjemand ihn unterbrechen und sagen, Sie, was Sie da sagen, das stimmt nicht ganz, denn in 5. Mose so und so viel steht so geschrieben. Und der Rabbi wird natürlich gewusst haben, was da geschrieben stand. Wenn er sich geirrt hat, dann musste er sich sagen lassen von diesem. Wenn nicht, dann konnte er darauf hinweisen, ja, es steht schon geschrieben so und so, aber das bedeutet so und so. Ja? Aber jeder durfte ihn unterbrechen, durfte einwenden, durfte auch fragen, du, ich verstehe das nicht ganz, wie meinen Sie das denn und so weiter. Man durfte unterbrechen, fragen, also man durfte mitsprechen. Im Neuen Testament ist es dann auch so, dass jeder Christ und der Mann als Christ darf in der Gemeindeversammlung mitgestalten. Nicht nur der Gemeindehirt ist Gestalter der Gemeindeversammlung, sondern jeder Christ darf mitsprechen. Der einzelne Christ ist Mitgestalter der Versammlung der Gläubigen und auch des Gemeindelebens. In Kolosser 3 heißt es: Lasst das Wort Christi unter euch reichlich wohnen und lehrt einander in Weisheit und in gnädiger Weise, sei es in Lied oder Wort oder Tat, alles soll zur Ehre des Herrn geschehen. Jeder Mann sollte bereit sein zu lehren. Ja, die Heilige Schrift sagt in Hebräer 5, dass jeder Christ lehren sollte lehren können. Und das schließt den Mann ein. Er sollte lehren können. Irgendein Wort der Hilfe, das lehrsam ist, weitergeben können. Das heißt also, dass der Mann seine Bibel kennen muss. Er muss zu Hause in seiner Bibel forschen, das ist seine Aufgabe, und muss also imstande sein, etwas beizutragen. Nicht nur beizutragen, er sollte imstande sein, zu beurteilen, was die anderen sagen. 1. Thessalonicher 5, 19 bis 21. Prüft alles, das Gute behaltet. Oder in 1. Korinther 14, Vers 29. Prüft, was gesagt wird. Jeder Mann sollte seine Bibel so gut kennen, dass wenn er einen Vortrag hört, eine Predigt, irgendeinen Beitrag, ein Zeugnis, dass er imstande ist zu prüfen, zu überlegen, zu überprüfen, ist das nun biblisch oder ist es nicht biblisch. Die Bibel ist unser Maßstab hier. Nicht meine Meinung. Wir sagen dann nicht, nach meiner Meinung ist es dann so. Ja? Ich hielt mal einen Vortrag in einer Jugendversammlung in Holland. Und wurde an einem sehr schönen Nachmittag im Wald abgehalten. Und ich hatte darüber gesprochen, dass die Heiden das Evangelium nötig haben und dass sie verloren gehen, wenn sie nicht das Evangelium bekommen. Und hinterher, ein holländischer Evangelist, der älter war als ich, war dabei. Er hatte mich wohl gebeten, das Wort zu sagen. Und wir standen noch zusammen. Und es kam ein junger Mann auf uns zu und sagte, stimmt es, dass Sie so und so gesagt haben? Ja, sagte ich, das stimmt. Aber nach meinem Dafürhalten verhält es sich so. Und dann hat er seine Meinung dargelegt. Und dann antwortete der holländische Evangelist und sagte zu ihm sehr bestimmt, aber freundlich: Wenn die Bibel sagt, so und so ist es, dann haben wir nicht zu sagen, nach meiner Meinung verhält es sich so. Auf Wiedersehen, junger Mann. Keine Diskussion. Gott hat gesprochen. Ein gewisser reformierter Pastor im Norden Deutschlands hat einmal gesagt, ich glaube, es war auf einer Bibelmundtagung: Wenn Gott gesprochen hat, dann beginnt nicht die Diskussion, sondern der Gehorsam. Und das sollte jeder Mann sich merken. Er sollte imstande sein, zu beurteilen, ob es biblisch ist oder nicht. Auch Johannes legt uns nahe zu prüfen, wenn er in 1. Johannes 4 sagt: Prüft die Geister. Das heißt, prüft den Geist, in dem etwas gesagt wird. Ist das Gottes Geist oder vielleicht auch ein anderer Geist? Dann sagt die Bibel, dass jeder Christ auch mitbestimmen darf oder etwas zu sagen haben darf in der Frage, wer ist oder steht oder hat zu stehen in der Gemeindeführung. Die Gemeinde ist Leib und jedes Glied trägt mit. Nun ist es so, dass Gott selbst, Jesus selbst, in der Gemeinde eingesetzt hat, Älteste, Evangelisten und so weiter. Und es steht geschrieben in Apostelgeschichte 20, der Heilige Geist, der wählt oder gibt Gaben und bestimmt, wer Hirten der Gemeinde sein soll. Aber, und dann werden natürlich die Gemeinde Hirten und wer sonst noch verantwortlich ist in der Gemeinde, etwas zu sagen haben, wer als Ältester oder Hirt rankommt. Aber weil jeder Christ ein Mitsprecher ist, Mitspracherecht hat, darf er sich äußern zu dieser Frage. Es muss keine Wahl stattfinden. Das kennt die Bibel nicht in Verbindung mit dem Hirten. Aber er darf doch mit beurteilen. Denn er wird gefragt, denn es wird gefragt in 1. Timotheus 3, was für ein Leben führt dieser Mann. Ja? Sehr stark wird gefragt. Und da sollte jeder Christ überlegen, kommt dieser in Frage als Ältester oder nicht. Jeder Mann sollte da nicht nur den hintersten Sitz einnehmen in der Gemeinde, sondern sollte hervorkommen und sich äußern zu diesen Fragen. Jeder bestimmt auch oder hat die Möglichkeit, das Wachstum eines anderen Christen zu bestimmen. In Epheser 4 heißt es, Gott hat in der Gemeinde eingesetzt Hirten und Lehrer, und diese sollen der Gemeinde helfen, fähig zu sein für einen Dienst. Und dieser Dienst soll dazu führen, dass jeder Christ wächst in Gnade, in der Erkenntnis Jesu Christi. Das ist so. Jesus hat gewählt, wer Hirt sein soll, wer Lehrer sein soll in der Gemeinde. Diese Führenden, in diesem Fall also Herr Engel, Herr Mosheer, wie heißen Sie nochmal? Ja? Höckli? Ja. Also, ist auch ein Verantwortlicher in der Gemeinde. Und wer sonst noch, ich kenne sie nicht alle, wer immer verantwortlich ist in der Führung, der soll die Christen in den Gemeinden, in der Gemeinde, lehren. Und zwar was? Wie man dienen kann. Und sie dürfen das erwarten von den Ältesten. Sie dürfen zu den Ältesten gehen und sagen, ich möchte lernen, wie ich dienen kann in der Gemeinde. Und dann hat der Gemeindehirt ihnen zu helfen, zu zeigen, wie sie dienen können. Und wozu sollen sie dann dienen? Wozu soll ihr Dienst beitragen? Dass der Nächste wächst im Glauben. Jeder Mann sollte einem anderen helfen, zu wachsen im Glauben in der Gnade Jesu Christi. Dass er vorwärts kommt im Glauben. Was heißt vorwärts kommen? Wie ich gestern Abend sagte, Jesus ähnlicher werden. In Römer Kapitel 14, Vers 19 heißt es einmal, lasst uns dann also dem nachstreben, das des Friedens ist, und dem, das der gegenseitigen Erbauung dient. Zerstöre nicht das Werk Gottes. Gott wirkt in einem jeden von uns. Und Christen und die Männer in der Gemeinde sollten sich so verhalten, dass das, was Gott gewirkt hat im Leben eines anderen, nicht zerstört wird. Wir werden aufpassen müssen, wie wir unsere Zunge gebrauchen, dass wir nicht aufbrausen und ungeduldig werden. Das ist unsere Not, nicht wahr, als Männer, dass wir ungeduldig werden. Viel Geduld müssen wir lernen. Und andererseits nicht nur Geduld lernen, sondern aktiv werden, fruchtbar werden und dem nachstreben, dass des Friedens ist, sodass der andere aufgebaut werden. Wir sollten hier erfinderisch sein und Wege finden, wie wir dem anderen helfen können. Eine andere Stelle, Galater 6, Vers 1. Galater 6, Vers 1. Hier nennt Paulus den Mann ausdrücklich. Das wird wahrscheinlich auch die Frauen einschließen, aber er sagt, Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt würde, so bringt ihr die Geistlichen einen solchen wieder zurecht. Im Geiste der Sanftmut, indem du auf dich selbst siehst, dass nicht auch du versucht werdest. Brüder, Männer, wollen wir darauf achten, ob jemand schwach wird und zu stolpern anfängt, und wollen wir da helfen? Aber Paulus sagt, Voraussetzung ist, dass wir im Geist wandeln, dass wir mit dem Heiligen Geist Schritt halten, dass wir selbst geistlich gesonnen sind und sanftmütig sind, mit viel Geduld und Sanftmut mithelfen. Das heißt, wir werden Ausschau zu halten haben, um uns zu schauen haben, wo sind die Schwachen in der Gemeinde, damit wir ihnen helfen, stark zu werden. Hebräer 3, Vers 13, noch eine Stelle. Ermuntert euch selbst oder einander jeden Tag, solange es heute heißt, damit niemand von euch verhärtet werde durch Betrug der Sünde. Die Sünde tut zweierlei, sagt hier der Schreiber. Sie betrügt, sie bietet an, aber lügt, ja? Sie lügt, sie betrügt, sie gibt nicht das, was sie verspricht. Jedes Mal, wenn wir sündigen, werden wir betrogen. Und zweitens, sie verhärtet. Sie macht uns hart dass wir nicht auch mehr aufnahmefähig sind für das Wort Gottes. Wissen Sie, der Grund dafür, dass nicht mehr durch die Predigt geschieht, ist nicht nur die Schuld des Predigers, sondern ist auch Schuld des Hörenden. Wenn da Sünde vorliegt, unbekannte Sünde im Leben, dann ist ein Stück Härte da. Man ist nicht sensibel im Geist, weich. Man muss feinhörig sein, man muss hellhörig sein, man muss feinfühlig sein. Der Schreiber sagt, die Sünde verhärtet. Nun soll jeder von uns Acht geben auf den anderen und ermuntern, nicht mit Härte kommen, sondern ermuntern. Und nicht nur am Sonntag und nicht nur bei der Gebetsstunde mal irgendein Wort sagen, sondern jeden Tag ist das die Aufgabe eines männlichen Christen, hier zu helfen, dass andere stark werden und nicht von der Sünde betrogen und verhärtet werden. Dann haben wir als Männer darauf zu achten, dass in der Gemeinde Einmütigkeit herrscht. Philipper 2, 1 bis 5. Philipper 2. So erfüllt, ja, Vers 1. Gibt es also irgendwelchen Zuspruch in Christus? Gibt es Trost der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? So erfüllt meine Freude dadurch, dass ihr gleiche Gesinnung und gleiche Liebe habt, in der Seele verbunden und auf eines bedacht seid, nichts nach Ränkesucht oder eitler Ruhmsucht bedenkt, sondern in einer demütigen Gesinnung einer den anderen höher achtet denn sich selbst. Jeder fasse nicht nur das Seine ins Auge, sondern jeder auch das des anderen. Denn diese Gesinnung sei in euch, wir fügen zu den Männern, die auch in Christus Jesus war. Der Mann hat so einen Sinn, so eine Haltung einzunehmen, wie es unser Herr und Meister Jesus Christus hatte. Wir werden darauf zu achten haben, dass in der Gemeinde Einmütigkeit herrscht. Passen wir auf, wo sind Ansätze für Spaltung? Wo sind Ansätze für Uneinigkeit? Wollen wir da versuchen zu überbrücken und dafür sorgen, dass Einmütigkeit in der Gemeinde ist? Dann ist es eine besondere Aufgabe des Mannes, der ja stärker ist, auch körperlich, den Schwachen in der Gemeinde zu helfen. Die Schrift legt großen Wert darauf, dass man Witwen und Waisen beisteht. Das ist die Aufgabe eines jeden Christen. Aber hier hat der Mann eine besondere Aufgabe. Einmal, das habe ich von meinem Vater und von meiner Stiefmutter gelernt. Mein Vater war eine Zeit lang Witwer, weil meine Mutter gestorben war. Meine zweite Mutter war eine Witwe, bevor sie meinen Vater heiratete. Und da habe ich hören müssen, was das Los einer Witwers ist. Die stehen alleine und die möchten Gemeinschaft haben mit anderen. Aber die Gemeinde verurteilt sie oft dazu, nicht verbal, einfach passiverweise. Aber in ihrer Haltung verurteilt sie solche Leute zu einer begrenzten Gemeinschaft. In einem Ort, wo meine Stiefmutter wohnte, war es so, dass wenn einmal ein Mann zu ihr ins Haus kam, um ihr etwa zu helfen, ja, denn eine Witwe hat es ja nicht einfach mit dem Haushalt, mal er kam, um zu helfen, dass gleich die Rede rumging, es waren einige Christen, die wohnten in derselben Gegend da, das haben die dann gleich gesehen. Ah, wer weiß, vielleicht, ja. Und ob er verheiratet war oder nicht. Ein Gerede ging los. Und das konnte sich ein Mann oder eine Frau kaum leisten, zu einem Alleinstehenden des anderen Geschlechts ihm ins Haus zu gehen. Ne? Da sollten wir achten, dass das nicht geschieht. Wir sollten die Not dieser Leute sehen. Wir sollten ihnen Gemeinschaft geben. Das muss nicht gleich ins Gerede kommen. Das muss natürlich in keuscher Weise geschehen. Aber ich schlage Folgendes vor, dass Eheleute Witwen einladen, dass die auch eine Gelegenheit haben, mit einem Mann zu sprechen, in Gegenwart einer Frau natürlich. Aber die brauchen auch, die haben ja jahrelang vielleicht gelebt mit einem Mann. Und die vermissen das. Sie wollen nicht nur mit Frauen umgehen, sie wollen auch mal mit Männern sprechen. Rein natürlich. Und da sollen die Gelegenheit haben. Eheleute sollten ganz bewusst Witwen einladen. Oder auch Witwen, dass der Mann einmal, der jetzt ohne Frau ist, eine Gelegenheit hat, sich einfach mit einer Frau zu unterhalten, in Gegenwart eines anderen Mannes. Oder dann lädt man auch alleinstehende Frauen oder alleinstehende Männer ein. Da kann ein Mann viel tun. Und jetzt denke ich auch ganz besonders an die praktischen Dinge. Haben Sie Witwen in Ihrer Gemeinde? Haben Sie alleinstehende Frauen? Männer sollten da nach dem Rechten schauen. Fragen Sie einmal so eine Frau. Kann ich bei Ihnen am Haus helfen? Ist da irgendeine Leitung kaputt? Funktioniert nicht eine Wasserleitung oder elektrische Leitung? Oder kann ich da irgendwie helfen oder im Garten? Da gibt es Mannesarbeiten, die versäumt werden in solchen Haushalten. Da kann ein Mann ihm helfen. Und vielleicht können auch einige Männer bei einer alleinstehenden Frau gehen und helfen. Das soll natürlich in so einer Weise geschehen, dass es kein unnötiges Gerede auslöst. 1. Timotheus 2 weist uns noch auf eine andere Aufgabe des Mannes hin. 1. Timotheus 2, 1 bis 4. Vor allem lege ich dir nahe, lass Flehen, Gebete, Fürbitten und Dank dargebracht werden für alle Menschen, für Könige und alle, die in höherer Stellung sind. Normalerweise sind das Männer, die in höherer Stellung sind. Da sind die Männer aufgerufen, für diese zu beten, denn wir verstehen sie. Wir kennen ihre Nöte besser als die Frauen. Und da sind wir aufgerufen, für diese zu beten, für Könige oder Gouverneure oder Kanzler und alle, die in höherer Stellung sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen. Wir wollen hier Arbeit haben, ja? Wir wollen weiter in Ruhe leben können. Da sollen wir für diese Leute beten. Aber in aller Ehrfurcht und Ehrbarkeit, denn solches ist wertvoll und angenehm vor Gott, unserem Retter, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und dann Vers 8, da macht Paulus diese Aufgabe besonders die eines Mannes. Vers 8, ich will also, dass die Männer, nicht nur Menschen, die Männer an jedem Ort beten, dabei heilige Hände aufheben, ohne Zorn und zweifelnde Überlegung. Die Männer haben die Verantwortung, im Beten voranzugehen. Normalerweise sind es die Frauen, die beten. Ja? Das sind die Gebetshelden. Aber Paulus sagt, das ist Aufgabe des Mannes zu beten. Die Frauen, die tun das offenbar schon von selbst. Ja? Jetzt muss er das dem Mann noch besonders nahelegen. Ja? Also ihr, vergesst das nicht, ihr Männer. Aber ich denke, das geht noch einen Schritt weiter. Die sollen überhaupt vorbildlich sein. An jedem Ort, das heißt, wo immer es Christen gibt und wo immer es Männer gibt, die Christen sind, da sollen die ein Beispiel sein im Beten. Wollen wir uns das merken, hinter die Ohren schreiben. Der Mann ist also ein Verantwortlicher, hat Aufgaben und Vorrechte, nicht nur als Christ, wir gehen zum Zweiten, er hat Aufgaben als Ehemann. Ich weiß nicht, ob Sie alle verheiratet sind. Wenn Sie nicht sind, können Sie jetzt Ihr Heft zuschlagen. Und dies gilt jetzt dem Ehemann. Das heißt, wenn Sie mal sich verheiraten möchten, dann schreiben Sie jetzt weiter. Der Mann als Ehemann. Epheser 5 ist hier eine gute Stelle. Jeder von uns hat seine Schwächen. Auch in der Ehe. Die Frau hat ihre Schwächen. Und Paulus zeigt, wie ihr geholfen werden kann. Und der Mann hat seine Schwächen. Und Paulus sagt, wie ihm geholfen werden kann. Bei beiden, bei der Frau und bei dem Mann, gibt er Jesus als Beispiel. Für die Frau ist Jesus das Beispiel und für den Mann ist Jesus das Beispiel. Was ist die Schwierigkeit des Mannes? Die liegt an der Stelle des Liebens. Wir müssen liebesfähig werden und sein. Wir müssen es lernen und wir sollten darüber beten, Herr, zeige mir, wie ich lieben kann. Gib mir, mach mich, Herr, liebesfähig und mache mich erfinderisch im Zeigen von Liebe. Das ist die vornehmliche Aufgabe des Mannes in der Ehe, zu lieben. Aber Paulus lässt es dabei nicht bewenden. Er zeigt uns, wie wir lieben können als Männer. Er gibt uns das eine Wort Retter. Jesus ist uns ein Beispiel geworden in der Liebe in Form von Rettung. Rettung ist hier das Stichwort. Retten, bewahren, versorgen, pflegen. Der Mann hat die Aufgabe, die Frau zu schützen, zu bewahren vor irgendetwas, das tödlich, schädlich Leben gefährden könnte. Er muss also nach dem Leben seiner Frau, das geistige Leben, das geistliche Leben, das körperliche Leben. Der Mann hat das Geld ins Haus zu bringen, das Brot, dafür zu sorgen, dass genug zu Hause zu essen ist. Er sollte auch selbst zu Hause sein, nicht zu viel weg sein. Er sollte sich Zeit nehmen für die Frau. Auch im Geschlechtlichen sollte der Mann liebevoll sein, viel Geduld haben, auf seine Frau Acht geben, dass sie auch Freude hat im Geschlechtlichen. Das beginnt damit, dass man sie umgibt während des Tages, nicht nur in der Nacht, sondern während des Tages in ihrer Nähe ist, streichelt, Liebe zeigt, die richtigen Worte sagt. Ich empfehle übrigens das Buch Wie schön ist es mit dir. Das sollten Männer lesen. Es gibt dort Einsichten über das körperliche Miteinanderleben, die nicht nur bei Christen, sondern sehr weit verbreitet fehlen. Da sind sehr praktische Hilfen für das Geschlechtsleben. Von einem christlichen Standpunkt geschrieben, von gläubigen Leuten, die hier also von wissenschaftlicher sowohl als von schriftlicher Seite uns beraten. Also auf irdischem Gebiet leiblich retten, helfen. Auch im Haus sollte man achten, ist da was zu tun, das der Mann eigentlich tun sollte. Man sollte Ausschau halten nach dem Rechten im Haus, dass das Haus in guter Ordnung ist. Sind die Maschinen in Ordnung, ja, die Lichter, die Leitung, die Wasserleitung und so weiter. Der Frau helfen beim Versetzen von Möbeln. Es gibt Frauen, die wollen hier mal ein bisschen Abwechslung haben. Der weiche Stuhl soll jetzt einmal an der Ecke stehen, der Tisch soll jetzt mal hier stehen. Einige Frauen sind konstanter, andere sind hier etwas variabler. Gut, dann wollen wir ihr Freude machen. Aber der Mann sollte auch Retter sein, der Seele nach, dem Geiste nach. Er ist der Lehrer der Familie. Er ist der Hirt in der Familie. Er hat nach dem geistlichen Wohl zu sorgen, dem geistlichen Wohl seiner Frau. Er soll also hier bereit sein können zu helfen. Er soll für die Frau beten, wenn er auf der Arbeit ist. Denken Sie an Ihre Frau zu Hause, beten Sie für sie, dass der Herr mit ihr ist und ihr hilft. Wissen Sie, ganz praktisch, ein großer Prozentsatz von Unfällen geschieht zu Hause in der Wohnung, nicht nur auf dem Arbeitsplatz. Beten Sie also genauso für Ihre Frau zu Hause, wie Sie erwarten, dass sie für Sie auf der Arbeit betet. Das nächste dann der Christ als, oder der Mann als Vater. Wenn er Kinder hat, dann natürlich hat er neue Aufgaben. Die beginnen schon, bevor er Kinder hat. Beten Sie für Ihre Kinder, die noch nicht da sind. Fangen Sie an, für sie zu beten, während die Frau schwanger ist. Das macht einen großen Unterschied. Beten Sie für das kommende Kind. Geben Sie es schon dem Herrn. Bringen Sie es ihm schon da, bevor es geboren wird. Und beten Sie und helfen Sie Ihrer Frau in dieser Zeit. In Epheser Kapitel 6 heißt es, dass der Mann dann besonders verantwortlich ist für die Erziehung der Kinder. Überlassen Sie das nicht der Frau. In Israel ist der Vater in erster Linie verantwortlich für die Erziehung der Kinder. Die Frau ist natürlich dann die Nächste für das Kind. Da geschieht schon so und so, sowieso sehr viel. Aber der Mann muss hier Initiative ergreifen und hier ein Beispiel sein. Also lesen Sie einmal für sich, was in Epheser 6 darüber steht, in den ersten Versen, und dann auch in Sprüche Kapitel 1. Sprüche Kapitel 1. Und dann achten Sie auch auf die Parallelstellen. Ja, dann wäre noch einiges zu sagen über den Hirten. Ich habe gehört, dass Samstag noch ein besonderes Treffen ist mit solchen, die Verantwortung in der Gemeinde haben. Vielleicht nur einige Stichworte zum Schluss. Der Hirt einer Gemeinde ist ein Mann, nicht eine Frau. Und es sind die Männer in der Gemeinde, die in Frage kommen. Wenn Sie also Schritt halten mit dem Herrn, Sie nehmen die Gelegenheiten wahr, die Ihnen geboten werden, zu wachsen im Glauben, und Sie nehmen die Gelegenheiten wahr, sich zu beteiligen, äußern Sie sich, und wenn die Gelegenheit nicht gegeben wird, dann gehen Sie zum Hirten und fragen, ob Sie nicht etwas sagen könnten. Seien Sie doch bereit, einmal 5 Minuten am Sonntagmorgen etwas zu sagen. Bereiten Sie etwas vor, ein Schriftwort, vielleicht ist Ihnen sowieso schon etwas wichtig gewesen. Sie lesen diesen Abschnitt und sagen nur einige Worte darüber. Ich bin so dankbar, dass in unserer Gemeinde dafür eine Einrichtung war. Wir hatten in unserer Gemeinde einen drei Teile in der Zusammenkunft. Der erste Teil war Aufteilung in Gruppen, wo wir Bibeltexte zusammen besprochen haben. Der zweite Teil war die sogenannte Einleitung, das heißt zum Predigteil. Da kamen wir Männlichen an der Reihe. Ich habe mich mit 12 Jahren bekehrt, mit 13 kam ich in die Gemeinde, wurde getauft, wurde Mitglied der Gemeinde, kam auf die Liste für die Einleitung. Dann alle 3 Wochen hatten wir am Sonntagabend ein Jugendprogramm. Da gab es ein sogenanntes Komitee von 3 oder 4 Leuten, die haben das Programm aufgestellt. Und am Schluss eines Abends, eines solchen Programms, hat man gelesen, wer etwas für das nächste Mal vorzutragen hat. Da hieß es, der und der wird dafür sorgen, dass ein Ensemble da ist, wird mit anderen ein Lied singen. Der und der wird ein Gedicht aufsagen. Der und der wird dies tun. Und da war ein Programm aufgestellt. Sehr interessant war das. Ab und zu nicht so interessant, aber das war, da war großer Zulauf, auch von anderen Gemeinden. Und andere Gemeinden hatten eine ähnliche Einrichtung. Dann ging man zu ihnen. Ja? Das war so ein großes Treffen dann, alle 3 Wochen. Und einer hatte das Thema. Das heißt, für etwa 15, 20 Minuten hatte er mal über ein Thema zu sprechen. Oft gab es auch Bibelfragen, das war dann immer sehr interessant. Jemand musste sich dann eine Menge Fragen ausdenken, die er dann stellt in der Öffentlichkeit. Und oft kamen dann so Fragen, wie zum Beispiel, welches ist der kürzeste Vers in der Bibel oder der kürzeste Psalm oder der längste oder wie viel Mal rief Gott Samuel und solche Fragen. Das waren natürlich Fangfragen, aber das war dann doch interessant. Oder es wurden Bibelverse aufgesagt. Schon als junger Mensch hatte ich dann auch die Gelegenheit, so ein Thema zu besprechen. Vielleicht war es mal die Wiederkunft Jesu Christi. Ich habe noch Notizen von diesem Thema, das ich damals behandelt habe. Das sind Gelegenheiten. Aber zurück zur Einleitung. Dann hatte man die Aufgabe, war eine Schriftstelle zu lesen. Zuerst vielleicht ein Lied anzusagen, das wurde zusammengesungen. Dann eine Schriftstelle zu lesen. Und gewöhnlich wurden dann noch so einige Bemerkungen darüber gemacht. Ein erfahrenerer Christ hat dann mehr darüber vielleicht gesagt als ein junger Christ. Das war eine Gelegenheit, etwas zu sagen. Etwas, das einem wichtig geworden war. Und dann wurde die Zeit freigegeben zum Beten. Dann hat es Gebetsgemeinschaft gegeben. Und das war ich weiß noch, als junger dass dann oft zwei auf einmal gebetet haben, denn die Versammlung war so, dass oft wenn einer in irgendeiner Ecke anfing zu beten, hat die alte Frau in der anderen Ecke nicht gehört, dass da schon jemand betet. Und hat die, das macht nichts. Wer dazwischen war, der hat zwei Leute beten gehört. Das war herrlich.
Bitte? Dieses haben wir auch, dass die Brüder, die die Schriftlesung machen, nicht dazu etwas sagen dürfen und auch etwas sagen.
Das ist eine herrliche Gelegenheit, sich zu äußern, ja, sich in Übung zu bekommen. Und wissen Sie, aus diesen Leuten können Hirten hervorgehen. Ja? Da kann man ein bisschen feststellen, ist hier vielleicht eine besondere Begabung da zur Lehre. Und solche Leute kommen dann in Frage als Älteste. Ja? Dann muss man aufeinander achten. Ja? Da müssen sie nicht zu selbstbewusst sein, das heißt zu viel Komplexe haben. Jetzt schaut jemand dann jeder auf mich. Ja? Seien Sie ganz natürlich. Aber eben, es ist die Möglichkeit dann auch etwas mehr Verantwortung zu bekommen. Vielleicht nicht gerade als Hirt, vielleicht mehr in einer diakonischen Weise oder in Form von Hausbesuchen. Hausbesuche spielten eine große Rolle in meiner jugendlichen Zeit. Dafür bin ich dankbar. Es wurden dann immer wieder auch von Laienbrüdern Hausbesuche gemacht. Damit musste man rechnen, dass Leute dann plötzlich zu Besuch kamen und vorbeischauten. Da wurde gebetet, kurz gesprochen, wie geht's? Und wenn da Probleme vorlagen, die konnten besprochen werden. Das sind Aufgaben der Männer. Und Männer, die Bibel lehrt uns, dass die Hirten in der Gemeinde nicht Frauen sein sollten, sondern Männer. Da haben Männer eine besondere Aufgabe. Die Hirten haben verschiedene Aufgaben. Sie sind solche, die lehren sollen. Sie sollen also die Lehre weitergeben in der Gemeinde. Sie sollen Aufsicht haben in der Gemeinde, nach dem Rechten schauen, nach dem Wohl der Mitglieder, noch mehr als jeder Christ. Sie sollen Beispiele sein, im Charakter einwandfrei, relativ natürlich, da ein Beispiel sein, deshalb heißen sie Älteste, das heißt, sie sind schon vorangeschritten im Glauben. Es gibt also verschiedene Aufgaben. Ja, ich glaube, das reicht jetzt. Wenn wir noch über das eine oder andere sprechen möchten, können wir das machen.
Gibt es Fragen?
Meine Frage ist, wann darf ein Ältester eingesetzt werden oder als einer als Ältester ernannt werden? Also ich muss sagen, wir haben nur einen Brüderrat, die verantwortlich mit dahinter stehen. Aber Älteste in der Weise, biblische Älteste, haben wir noch keine eingesetzt.
Im Grunde sind die Ältesten der Brüderrat, was wir Brüderrat nennen, das ist in der Bibel die Ältestenschaft. Die kennt nichts anderes als eine Gruppe von Männern, vielleicht nur eine, wenn es eine kleine Gemeinde ist, das ist auch möglich. Aber wenn sie größer ist, dann wird sie wahrscheinlich mehr haben. Und die sind die Leitung. Die sind die Leitung. Wann, sobald er die Voraussetzungen erfüllt, das wird immer bei einem Minimum anfangen. Das ist relativ, ja. Niemand ist vollkommen. Aber eine gewisse Begabung zum Lehren sollte vorhanden sein, denn jeder Älteste sollte lehren können. Auch wenn er sich nicht viel daran beteiligt, aber er sollte die Fähigkeit dazu haben. Öffentlich zum Teil, vielleicht eher in der persönlichen Seelsorge, aber sollte lehrmäßig helfen können. Er sollte im Charakter ein Beispiel sein. Er sollte imstande sein, die Aufgaben, die an verschiedenen Stellen genannt sind, wahrnehmen zu können. Und wenn das einigermaßen gegeben ist, dann kann er eingesetzt werden. Mit oder ohne Handauflegen ist es nicht vorgeschrieben. Handauflegen ist nicht ein Preskriptum. Wenn Sie also Bedenken haben und es nicht zu offiziell machen wollen, kann es auch so getan werden. Ja?
Wie verstehen Sie die Aussage Mann einer Frau bei den Voraussetzungen für einen Ältesten? Gibt es Stimmen, die sagen, wenn jemand geschieden ist und wieder verheiratet, das war noch in seinem Leben, bevor er zum Glauben gekommen ist, dann kann er nicht Ältester werden, weil er Mann, nicht mehr Mann einer Frau ist. Wie würden Sie das, also diese Stimme hört man, wie würden Sie das sagen, sehen?
Vom Text selbst ist es schwierig, aber vom Zusammenhang kann man vielleicht sagen, die Voraussetzungen für einen Hirten grundsätzlich sind nicht viel mehr, allzu viel mehr als die für einen jeden Christen. Er soll ein Beispiel sein. Im Grunde soll jeder Christ so sein, wie Paulus es in 1. Timotheus 3 sagt. Sie sollen lehren können, aber auch sie jeder Christ soll lehren können. Und wenn wir das beachten und dann zu Römer 7 gehen, wo Paulus sagt, es ist durchaus gestattet, nachdem ein Partner gestorben ist, sich wieder zu verheiraten, dann müsste man meines Erachtens schon einen guten Grund haben, um zu beweisen, dass das für einen Hirten nicht gestattet ist.
Das wäre jetzt aber ein Todesfall bei einem Witwer. Ja. Ich meine jetzt, wenn jemand geschieden ist,
aha,
als ungläubig geschieden,
ja,
und dann kommt er zum Glauben, ist schon wieder verheiratet. Das, wir haben einige oder viele solche, ja, Fälle eigentlich hier, ja, als ungläubig haben sie sich scheiden lassen und dann wieder verheiratet mit einem anderen Partner und dann kommen sie zum Glauben.
Ja. Das Problem der Ehescheidung und Wiederverheiratung ist ein sehr schwieriges und es bräuchte etwas Zeit, das zu besprechen. Ich möchte jetzt nicht näher darauf eingehen, weil es doch eine ziemlich Zeit braucht. Aber grundsätzlich könnte ich das Ergebnis vorwegnehmen und sagen, auf beiden Seiten, es gibt ja normalerweise zwei Seiten auf diesem Thema, auch unter evangelikalen Bibeltreuen, die einen sagen so, die anderen sagen so. Auf beiden Seiten wird ein Fehler gemacht, scheint mir, und der ist, dass man meint, Jesus hätte zum Thema Wiederverheiratung gesprochen. Jesus hat nicht zum Thema Wiederverheiratung gesprochen. Er hat zum Thema genau genommen, zum Thema Ehescheidung gesprochen. Und wenn er sagt, und wenn jemand wieder heiratet, so bricht er die Ehe, wenn ein Geschiedener heiratet. Das Thema ist nicht Wiederheiratung, das Thema ist dort Ehescheidung. Das heißt, eine Person, die noch nicht wirklich geschieden war, heißt unter bei Menschen eine Geschiedene, eine Frau zum Beispiel, heißt eine Geschiedene, ist aber keine Geschiedene. Erst wenn die dann heiratet, was sie dann selbstverständlich tut, wenn sie meint, sie ist geschieden, das setzt Jesus voraus, dass sie dann wieder heiraten wird. Aber erst dann bricht sie die Ehe, weil sie dann mit einem anderen schläft, was bis dahin nicht der Fall gewesen war. Sie war ohne Ehebruch geschieden worden, von einem Mann entlassen. Dann sagt Jesus, verursacht man, treibt man sie in Ehebruch, ohne dass sie es weiß. Ja. Mit anderen Worten, Ehebruch scheint mir nach der Heiligen Schrift einen ähnlichen Stellenwert zu haben wie der Tod eines Partners. Die Ehe ist tot. Nicht ganz, denn es besteht die Möglichkeit, wenn Buße getan wird, dass sie wieder geheilt werden kann. Aber wenn sie wirklich auseinandergeht, dann ist die Ehe gestorben. Dann würde nach dem ganzen Spektrum der Schriftstellen die Möglichkeit sein, wieder zu heiraten, wenn gewisse Voraussetzungen erfüllt sind. Das heißt also, Ehescheidung, wenn es nach der Bibel geschehen ist, das sollte nicht vorkommen, wenn es nach der Bibel geschehen ist, und Wiederverheiratung, sollte das nicht im Wege stehen. Aber ein Mann, der selbst schuldig gewesen ist, bei dem sollte man, das ist eine Frage, ob er dann, wenn er Hirt war oder noch nicht ist, ob er dann wieder ins Amt kommt und überhaupt zum Amt zugelassen werden sollte. Auf jeden Fall sollte reichlich überlegt werden, ob Buße da ist, ob es eine richtige Buße ist. Und dann nicht zu schnell, damit das Wort Gottes nicht verwandelt wird. Ja. Man sollte auch die Umstände betrachten. Ja. Welchen Eindruck macht das hier? Steht das dem Evangelium im Weg oder nicht? Das müssen wir, glaube ich, doch sicher werden. Grundsätzlich würde ich nicht allein dazu haben.
zum gleichen Vers, Mann und Frau, hier ist immer die Betonung auf die Zahl, nicht darauf, ob jetzt der Mann, dass der Mann verheiratet sein muss, in gewissen Sinne. Das ist überhaupt sehr, also der Älteste darauf sehr verheiratet sein muss.
Ja, es gibt zwei Stellen. Einmal Mann einer Frau und dann seine Kinder müssen im Glauben stehen. Ja, das würde also voraussetzen, einmal, dass er verheiratet ist, und dann zweitens wenigstens zwei Kinder hat, ja? Bevor er Hirt sein kann. Nee, man muss auch einmal sich Zeit nehmen, die Art und Weise zu studieren, wie die Schrift spricht. Sie sagt Dinge, die scheinbar etwas absolut, die etwas absolut klingen. Aber wenn man näher hinschaut, ist es nicht gerade so absolut gemeint, wie es da zunächst klingt. Und so, wenn wir das berücksichtigen, dann meint Paulus nicht, dass er unbedingt verheiratet sein muss oder zwei Kinder haben muss. Sondern wenn er verheiratet ist, dann so. Ja? Wenn er Kinder hat, dann so.
Meine Allgemeine wäre wahrscheinlich besser, wenn man in der praktischen Seite wenn er verheiratet
ist. Es hängt von der Gemeinde ab. Ja? Wenn es eine normale, zusammengewürfelte Gemeinde ist, wo beide Geschlechter gut vertreten sind und so weiter, dann ist es klar, es ist sehr, sehr zu wünschen. Das merkt man bei meinem Sohn. Ja. Er ist 30 und noch nicht verheiratet, aber er hat darunter gelitten. Manche Seelsorgefälle, die sind schwierig. Überhaupt das Zusammenleben in der Gemeinde. Die Mädchen schauen nicht aus, sondern das Potenzial im Mann. Man ist nicht ganz so frei.
Sonst noch Fragen?
Ja, ich habe noch eine Frage. Wir haben manchmal auch Mühe mit den Schwachen in der Gemeinde oder die zu uns stoßen, oft noch gar nicht gläubig, dass wir zum Glauben kommen, den Schwachen helfen, den Schwachen fragen und so weiter. Wie lange? Manchmal steht man unter dem Eindruck, dass man gerade von solchen Leuten auch ausgenützt wird, denn es ist heute so, dass Witwen und diese Leute und auch richtig solche Leute auch ihre Unterstützung bekommen, aber trotzdem können sie nicht einteilen und haben dann gegen Ende des Monats nichts, dann kommen sie das und das ausfordern oder um Geld und so weiter. Man hilft natürlich, wo man kann, aber wenn man sich ausgenutzt fühlt, ja, das kommt ja oft oder manchmal vor, ja. Ich habe Leuten Geld geborgt, die immer hundertprozentig versichert haben, sie geben es zurück, die hat es bis heute noch nicht zurückbekommen und so weiter. Ja. Ich hätte es nicht über Gerichtswege belangen müssen, das habe ich nie, in keinem Fall gemacht. Ja. Ich habe zwar, in einem Fall waren es 1000 Schilling, da habe ich ermahnt, ob es nicht doch möglich ist, weil ich selber auch was brauchen würde, gerade in einer Situation war das, da hat man mir die Hälfte zurückgegeben, die andere. Die Sache ist bis heute noch nicht erledigt, obwohl Jahre dazwischen liegen. Und hier in Frankfurt, wir sind jetzt ein Jahr hier, begegnen wir dieselbe noch, dass Leute an die Tür kommen. Wir haben das Schild Missionsgemeinde und das zieht also immer wieder Leute an, auch so Arme. Inwieweit sollen wir da helfen oder uns ausnützen lassen? Oder?
Ja. Paulus zeigt einmal die andere Seite im Thessalonicher Brief, wo die Gefahr bestand, dass man nicht mehr arbeitete. Da war natürlich mit einem Grund, dass man meinte, Jesus würde bald zurückkehren. Es hätte nicht mehr viel Zweck, noch allzu viel zu unternehmen. Aber er zeigt da an der Stelle, dass man bereit sein soll, zu verzichten zu geben, wenn jemand nicht bereit ist, sich einzusetzen, um sein tägliches Brot zu verdienen. Und wenn wir das berücksichtigen und Jesu Wort mit diesem ergänzen, also seid bereit, jedem zu geben, der bittet, dann haben wir, glaube ich, die zwei Seiten. Auf der einen Seite wollen wir barmherzig sein, auf der anderen Seite auch achten, ist hier wirklich eine Bereitwilligkeit, auch sich auch Zeit und Energie zu geben und sich beraten zu lassen. Wir können das ausdehnen. Überhaupt ist hier Verantwortungsbewusstsein da, in der Einteilung und so weiter. Und da muss man auch bereit sein zu verzichten, glaube ich.
Es kommen ja bei uns auch sehr viele Sammler das sind Gammler,
ja,
vorbei, die, und von denen ist es bekannt, dass sie klappern die kommen ab, eben die Gemeindeleiter und so weiter, die erzählen irgendeine Geschichte, aber inzwischen weiß man längst, dass sie eigentlich nur Geld betteln wollen, um es irgendwo bei der nächsten Gelegenheit zu vertrinken. Ja. Und das ist dann oftmals eine schwierige Sache. Und ich habe hier schon einige Erfahrungen gemacht und bin in der Zwischenzeit eigentlich zur Meinung gekommen, dass ich den Leuten immer ganz grundsätzlich sage, ich gebe kein Geld. Wenn ihr Hunger habt, dann gebe ich euch etwas zu essen, aber grundsätzlich gebe ich kein Geld solchen Leuten. Weil sonst, die Erfahrung zeigt eben, dass sie es vertrinken und wenn man einmal anfängt und einem Geld gibt, dann stehen ganze Horden da.
Ja. Man macht auch die Erfahrung, dass selbst bestes Essen, das mitgegeben wird, wie ein Brötchen oder ein Stück Obst, dass das verhandelt wird. Und dann, als wir das erfahren haben, haben wir gesagt, entweder wir geben eine Suppe, oder wenn es bestes Essen ist, dann wird das gerade hier im Haus aus essen. Und wir haben ihn eingeladen, und steht wieder am Tisch rum, meine Frau hat etwas zu essen gemacht, und während er aß, konnte ich ihm das Evangelium sagen. Ja. Das ist natürlich ein bisschen unangenehm für manche. Die kommen dann nicht so schnell wieder.
Ja.
Aber wenn sie dann wirklich Hunger hatten und wirklich offen waren für das Evangelium, ich glaube, es gäbe auch hier eine Möglichkeit für einige Christen, die hier eine Aufgabe sehen, die dann auch Zeit dafür hätten, vielleicht auch das vollzeitlich tun, sich solche Leute annehmen. Es gibt ja Häuser für solche Leute. Mhm. Oder die dann auch die Sache studieren, wie geht man mit solchen Leuten um? Die haben doch einen Spürsinn dafür.
Mhm.
Ich habe noch eine Frage, das kenne ich direkt in die Richtung, ist, dass man dann Ungläubigen zum Beispiel eben, wenn man sich ihre annehmen soll, aber ein Problem, die bekommen durch diese Frage. Wie ist es mit Leuten, Geschwistern in der Gemeinde, von denen man annehmen kann, dass sie mal bekehrt worden, also wo sie bekehrt sind und also in irgendeinem Grund nicht mehr in die Gemeinde kommen und irgendwie versucht man in einer Zeit lang sie irgendwie zurückzugewinnen, irgendwie ihnen zu helfen und doch scheint irgendwie keine Verbesserung da zu sein und irgendwie wann soll man sie einfach, ich meine, wir sind sie beiseite lassen und mit denen arbeiten, die bereit sind zu schwachen, wenn jetzt die Hürden, die vielleicht Mühe haben, und dran sind.
Ja. Ja, ist eine Frage der Zeiteinteilung, nicht wahr? Man sollte auch sein Ziel klar formulieren. Das Ziel ist eigentlich nicht, die Leute wieder zurück in die Gemeinde zu bekommen, sondern das Ziel ist, dass sie persönlich, diese Leute persönlich wachsen und zunehmen in der Christusähnlichkeit. Die Verbindung mit den Gläubigen ist ein Mittel dazu. Wenn Leute nicht bereit sind, in die Gemeinde zu kommen, dann muss die Gemeinde zu ihnen gehen. Es gibt viele solche Leute. Unser Ziel ist dann nicht, in erster Linie sie zum Mittel zurückzubringen, das heißt zur Gemeinde, sondern ihnen dort zu helfen, wo sie gerade sind. Natürlich auch ihre Verantwortung dann zu zeigen, dass sie Gemeinschaft haben sollten, aber vielleicht zuerst einmal die Schrift mit ihnen zu lesen, ihnen zu helfen, zu ermutigen. Manche von ihnen brauchen einfach Ermutigung. Manche brauchen natürlich auch Warnung. Pass auf, nimm es nicht zu ernst. Aber er sollte den Eindruck haben, ich verpflichte ihn nicht zu einer gewissen Gruppe.
Wie bitte? Keinen Druck ausüben.
Ja, er soll wissen, er ist vollkommen frei, zu kommen oder nicht. Er soll wissen, ich will ihm helfen, weil er einmal vor Gott stehen wird. Ja? Und ich will ihm helfen, dass er dann ohne, wie sagt der Johannes, ohne sich zu schämen, dort stehen kann.
Ich glaube, dass man sich jetzt sehen für solche Reden, das ist eine Frage persönlich, dass man sich dann einsetzt mit gewissen Leuten, wenn keine,
Jesus sagt einmal, es gibt eine Grenze und dann könnt ihr den Staub von den Füßen schütteln und weitergehen. Wenn sie nicht mehr hören wollen, wenn wir nehmen ihr Wort ernst, wenn man merkt, sie wollen uns nicht mehr, gut, dann respektieren wir das. Es gibt einige Leute, denen kann man immer noch nachgehen, das muss man wissen, aber zunächst einmal scheint mir das ein ganz Zeichen zu sein, wenn wir wirklich uns nicht mehr möchten.
Ich persönlich kenne auch einige Leute, die früher, soweit Freunde, Gemeinde waren, und die sich auch mehr und mehr davon losgelöst haben und durch den Wechsel vor allem haben sie da vielleicht eine Gelegenheit gesehen, auszusteigen. Ich habe sie aber trotzdem eine ganze lange Zeit besucht und ihnen Mut gemacht, auch wieder zu kommen und auch wieder neu anzufangen und so. Und auch wenn eine Evangelisation war oder irgendeine Veranstaltung der Bibelwoche, ich habe sie eingeladen. Man hat mir zwar versprochen, hoch und heilig, ich komme, und die Leute sind mir nicht gekommen. Ja? Und ich weiß nicht, ich habe mir auch jetzt gesagt, jetzt gehe ich nochmal eine Zeit nicht mehr hin. Jetzt lasse ich sie mal. Und siehe da, plötzlich kommt ein Anruf, nicht? Und ja, irgendwie doch ein Zeichen, dass ich wieder hingehen soll. Ja?
Ja.
Wir dürfen auch nicht zu früh Leute aufgeben, glaube ich. Mhm. Ja? Gerade beim Österreicher braucht es ja immer wieder nachgehen und durch jeden Kontakt pflegen und so. Entsteht vielleicht auch wieder die Möglichkeit, dass eines Tages der oder diejenige wieder in die Gemeinde kommt.
Ich finde, was sehr wichtig ist im Umgang mit Ungläubigen oder mit solchen, die abgleiten und rückfällig werden, dass sie merken, wir sind ihre Freunde. Es muss